Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir setzen heute unsere Predigtreihe fort in den Psalmen, aber wir setzen sie heute nicht nur fort, wir gehen einen Schritt zurück, wir gehen an den Anfang zurück, weil ich habe ja den Anfang ausgelassen meiner Predigtreihe. Ich habe es deshalb gemacht, weil wir in den vorigen Monaten bereits eine Predigt zu Psalm 1 hatten von Lukas Strauss, aber doch habe ich beim Nachdenken aber es ist mir bewusst geworden, dass ich den Anfang der Psalmen eigentlich nicht auslassen kann. Und deshalb gehen wir zurück zum Anfang, aber nicht zu Psalm 1, sondern zu Psalm 2. Zugegeben, Psalm 1 ist bekannter und vermutlich auch beliebter bei vielen, aber Psalm 2 ist tatsächlich der Psalm, der am häufigsten im Neuen Testament erwähnt wird oder aufgegriffen wird. Insgesamt sagt man 18 Mal, direkt oder auch indirekt. Was vielleicht viele auch nicht wissen, Psalm 1 und Psalm 2, sie gehören zusammen. Früher in der jüdischen Tradition und auch die frühe christliche Kirche hat den Psalm oder Psalm 1 und 2 als einen einzigen Psalm gesehen. Man kann sagen, es ist so ein doppeltes Eingangstor in das Psalmbuch. Und die Zusammenhänge sind sichtbar und ich hoffe, die werden heute auch sichtbar. Wir kennen Psalm 1, beschreibt diesen Weg des Einzelnen. Es geht um den Weg der Gerechten und den Weg der Gottlosen. Und wir sagen, Psalm 2 hebt diesen Gegensatz von Gerechter und Gottloser auf eine größere, auf eine globale Ebene. Hier geht es um Völker, um Nationen, um Könige, die sich gegen Gott und seinen Gesalbten auflehnen und um Gottes Antwort darauf. Das ist so quasi diese Eskalation von Psalm 1 geht dann zu Psalm 2. Und wir wollen auf Gottes lebendiges Wort hören und lesen. Gottes Wort, Psalm Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient den Herrn, Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Vor etwas mehr als 2 Jahren, nämlich ziemlich genau am 6. Mai 2023, erlebte die Welt ein historisches Ereignis. Ihr fragt euch jetzt, was war da so besonders? König Charles III. Wurde zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und wenn ich jetzt ganz korrekt wäre, auch zu viele anderer Länder gekrönt. Es war die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 Jahren. Und weltweit wurde das verfolgt von Millionen von Menschen. Und wer dieses Ereignis verfolgt hat, der hat festgestellt, diese Krönung von König Charles war nicht einfach nur ein staatlicher Festakt, das war ein Gottesdienst. Die Krönung, die folgte einer ganz klaren Liturgie. Diese Liturgie ist seit Jahrhunderten gewachsen, alles entsprach genau seiner Bedeutung. Was hat diese Krönung, ich bleibe irgendwie bei der Krönung heute, beim Essen irgendwie, also bei der, diese Krönung von König Charles, was hat die mit der Predigt heute zu tun? Ich muss das Wort einfach jetzt vermeiden heute. Psalm 2 ist so ein Königspsalm oder vermutlich sogar, ich muss es nochmal sagen, ein Krönungspsalm. Er gehört zu den Psalmen, die wohl bei der Einsetzung eines neuen Königs in Israel, in Juda, verlesen oder gesungen wurde. Was macht nämlich dieser Psalm? Das Ziel von diesem Psalm ist, dass dem König, dem damaligen König und dem Volk Gottes damals, das vielleicht bedroht war, das klein war, das sich vielleicht machtlos gefühlt hat, dass es Mut zugesprochen bekommt. Nämlich wodurch? Der Herr hat seinen König, den Gesalbten, eingesetzt und durch ihn wird er siegen über alle Mächte dieser Welt. Bei jeder Krönung diese Botschaft. Woher kommt diese Überzeugung? Nämlich durch den Bund Gottes mit David. In 2. Samuel Kapitel 7 wird uns berichtet, wie Gott dem König David die Zusage gibt, dass sein Nachkommen ewig auf dem Thron sitzen wird. Und Gott selbst wird für diesen König wie ein Vater sein, ihm Schutz gewähren, seine Feinde besiegen und ihn zum Werkzeug seines Heilsplans machen. So weit, so gut, oder? Aber wer die Geschichte von dem Königreich Israel kennt, der weiß, dass diese Hoffnung auf einen gerechten, auf einen siegreichen König nicht erfüllt wurde. Nicht bei David, auch nicht bei Salomo, alle enttäuschten. Und die späteren Könige danach auch, sie verfielen dem Götzendienst, versagten moralisch und politisch. Und am Ende dieser Königsdynastie von David steht die Eroberung des Königreichs von Israel oder von Juda durch die Babylonier im 6. Jahrhundert vor Christus. Dann gab es keinen König mehr aus der Familie Davids auf dem Thron. Und jetzt könnte man sich fragen, was bitteschön hat dann Psalm 2, die ja diese Krönung, diese Einsetzung eines Königs feiert, welche Bedeutung hat dieser Psalm dann noch? Ist dieser Psalm hinfällig geworden? Nein, dieser Psalm verschwand dann nicht einfach, im Gegenteil. Gerade nach dem Ende des Königreichs Davids wurde dieser Psalm weiter gelesen, weiter geglaubt und weiter gehofft. Und ich glaube, auch da hat man vielleicht erst angefangen, richtig zu verstehen, dass es hier nicht nur einfach um einen irdischen König ging. Man hat diesen Psalm dann nicht mehr nur verstanden als ein Rückblick auf ein Königtum, das es irgendwie nie so ganz gegeben hat, sondern vielmehr als ein Ausblick, als eine Verheißung eines kommenden Königs, eines zukünftigen Messias. Und so kann man sagen, ist dieser Psalm immer mehr verstanden worden von einem Krönungspsalm hin zu einem Messias-Psalm. Und als man diese Psalmen dann alle zusammengestellt hat, diese 150 Psalmen, dann hat man diesen Psalm 2 recht an den Anfang der Sammlung gerückt, direkt hinter Psalm 1 und hat damit etwas klar gemacht. Gott kündigt von Anfang an klar, einen König zu senden, der letztendlich den Sieg erringen wird. Ich finde es spannend. Ja, viele würden sagen, wenn es um Fragen der Endzeit geht, dann wenden wir uns den Propheten zu oder dem Buch Offenbarung zu. Wir sind vielleicht nicht gewohnt, zum Buch der Psalmen zu greifen. Aber das Psalmbuch beginnt mit dem zweiten Psalm, meine ich damit, dass es klar macht, wie die Geschichte dieser Welt ausgehen wird. Hier nämlich mit der Ankündigung, mit der Erwartung, dass dieser Gesalbte, der Messias, kommen soll. Und zu Recht, das Neue Testament erkennt dann nämlich in diesem angekündigten König den Sohn David, nämlich Jesus Christus. Er ist derjenige, den Gott verheißen hat. Das geschieht mehrmals. Zum Beispiel bei der Taufe von Jesus wird gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Paulus zitiert Psalm 2 in Apostelgeschichte 13 in Verbindung auch mit der Auferstehung. Dass er sagt dann, dies ist mein geliebter Sohn. Ich habe ihn gezeugt, habe ihn eingesetzt. Und auch in der Offenbarung wird mehrmals von Jesus als Erfüllung von Psalm 2 gesprochen. Jesus wird also den endgültigen Sieg erreichen. Damals dachten sie, das wird ein menschlicher König sein. Und wir heute als das Volk Gottes dürfen auf Psalm 2 hören. Als Teil eines Volkes, das auch heute noch oft klein ist, bedroht ist oder sich vielleicht bedrängt fühlt. Christen werden weltweit verfolgt. Wir wollen immer wieder auch für sie beten, auch in unseren Gebetsstunden. Aber auch in unserem eigenen Land erleben wir, wie der christliche Glaube immer mehr an den Rand gedrängt wird. Und so können wir heute mit Psalm 2 heute auf die Wiederkehr auf die sichtbare Wiederkehr des Königs warten. Die Überschrift über die Predigt lautet ja heute, wenn die Welt außer Kontrolle scheint. Und Psalm 2 soll uns Antworten geben, wo dann Halt zu finden ist. Wir wollen uns drei Fragen stellen heute, die uns helfen sollen, diesen Halt dann zu sehen und auch zu finden. Die erste Frage lautet, siehst du das Toben der Welt? Also wir wagen gewissermaßen einen Blick um uns herum. Die zweite Frage lautet, hörst du das Lachen Gottes? Hier geht unser Blick nach oben. Und dann die dritte Frage, kennst du auch den Auftrag der Gemeinde? Und das ist der Blick auf den Weg, der vor uns liegt. Beginnen wir mit der ersten Frage. Siehst du das Toben der Welt? Das sind die Verse 1 bis 3. Und vielleicht fragst du dich, was um alles in der Welt ist eigentlich in der Welt los? Und das ist eine Frage, die wahrscheinlich den einen oder anderen die letzten Jahre und vielleicht auch gerade in den letzten Wochen immer mehr begleitet hat. weil die Nachrichten sind voll von Kriegen, von gesellschaftlicher Zerrüttung, von Aufständen, Spaltungen, Korruption, Gewalt, Entfremdung. Und wir fragen uns vielleicht, ist die Welt außer Kontrolle geraten? Und ich denke, genau an dieser Stelle setzt der Psalm 2 ein. Nämlich gleich im ersten Vers lesen wir: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Und dieses Toben beschreibt doch dieses Chaos. Und dieser Aufruhr, dieses Toben ist keine emotionale Reaktion oder auch einfach so ein Wutanfall, weil Vers 1 sagt uns, die Völker ersinnen Nichtiges. Das heißt, das Zusammenkommen der Nationen, der Völker, ist das Ergebnis eines strategischen Plans. Und das hebräische Wort hier für ersinnen, manche übersetzen auch mit planen, wird übrigens auch im Psalm 1 verwendet, nämlich in Vers 2. Dort wird nämlich der Gerechte, da wird gesagt, er soll nachsinnen über das Wort Gottes. Das ist hebräisch, das gleiche Wort. Sehen wir den Kontrast? Während der Fromme nachsinnt über Gottes Gesetz, sinnt der Gottlose nach über, und wie uns dieser Psalm sagt, über vergebliche Pläne. Weil im Vers 2 lesen wir weiter: Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seines Gesalbten. Übrigens, hier auch wieder der Zusammenhang zu Psalm 1. Ja? Da haben wir auch ein Rat. Da haben wir den Rat der Gottlosen. Man kann sagen, hier haben wir den internationalen Rat der Gottlosen, vor dem auch wir dann in Psalm 1 lesen gewissermaßen. Aber sie beraten sich miteinander. Sie beraten sich aber nicht mit Gott, sondern sie wenden sich aneinander. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie schwierig es gerade für Regierungschefs, ja, und für Staatschefs ist, sich auf irgendetwas zu einigen. Und dann wenigstens auf die Entscheidung, ziehen wir gemeinsam in einen Krieg. Dieser Psalm schreibt uns und zeigt uns, wir haben hier eine globale Koalition von Staaten, die einstimmig beschlossen haben, in den Krieg zu ziehen. Man könnte sich fragen, welcher Feind ist denn so bedrohlich, dass eine weltweite Koalition den Krieg erklären muss? Welcher Feind ist so bedrohlich? Es ist Gott selbst. Das ist doch ein bisschen paradox. Eigentlich konkurrieren die ganzen Staaten miteinander, aber hier geht es um eine gemeinsame größte Sache, nämlich gegen Gottes Herrschaft. Das sagt uns nämlich Vers 3. Da sehen wir, was sie antreibt. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile oder hier in der Schlachter und ihre Fesseln von uns werfen. Das ist der eigentliche Kern ihres Tobens, ihrer Rebellion, nämlich ein Ruf nach Freiheit. Weg mit den Ketten, wir wollen frei sein. Autonomie, Selbstbestimmung, persönliche Souveränität. Das ist das, was sie antreibt. Und der Psalm stellt uns vor die Frage: Sehen wir dieses Treiben, nehmen wir dieses Toben auch wahr? Ich begegne tatsächlich Menschen, die mir dann sagen, wenn wir so über die gesellschaftlichen Entwicklungen nachdenken, dann hat man mir schon mal gesagt: Ach, solange ich in Ruhe gelassen werde, ist mir eigentlich egal, was die da oben entscheiden. Was sie da draußen machen, das betrifft mich nicht, solange ich meine Freiheit habe. Und vielleicht sagen sie auch: Noch haben wir ja keine Christenverfolgung in Deutschland. Ich denke, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, weil es geht hier nicht einfach nur darum, ob du oder ich bei der ganzen Sache betroffen sind. Es geht hier gar nicht mal so sehr um uns. Worum geht es hier? Es geht um eine Feindschaft gegen den Gesalbten des Herrn. Es geht um den Widerstand gegen Gott und gegen Jesus. Und jetzt die Frage an uns: Erleben wir diesen Widerstand? Nehmen wir den Widerstand wahr? Und ich denke nicht, dass wir lange suchen müssen. Man sieht es vielleicht wirklich überall dort, wo man ganz schnell merkt, da gibt es plötzlich eine Einheit von Gruppen, die eigentlich ideologisch nichts miteinander zu tun haben. Aber jetzt, wo es gemeinsam um gegen Gottes Ordnungen geht, da macht man dann gemeinsame Sache. Und ich denke, wir sehen das auch in unserer Politik, wo Gesetze verabschiedet werden, die vielleicht auf den ersten Blick tatsächlich auch ganz spannend sich anhören. Nämlich, da geht es um Freiheit, da geht es um Selbstbestimmung. Ja, lasst von uns werfen, unsere Banden, die Fesseln. Und ich denke gerade das Selbstbestimmungsgesetz in unserem Land. Und vielleicht hat der eine oder andere mitbekommen, was in den letzten Wochen auch in England beschlossen worden ist, was die Abtreibung betrifft. Wir sagen, die Entwicklungen, die in unserer Gesellschaft stattfinden, sind nicht einfach ein neutraler politischer Wandel. Das ist Aufstand gegen den Schöpfer. Ich würde eigentlich sagen, wir sehen hier Psalm 2 in Aktion. Aber bevor wir jetzt schnell sagen, ja, die da oben treffen diese Entscheidung, ist alles ganz schlimm, diesen Aufstand gegen Gott und seinen Gesalbten gibt es auch immer wieder in unserem Herzen. Nicht nur die da oben. Ja, wir haben Glaubenssätze, die uns immer wieder verkündet werden, nämlich glaube an dich selbst, triff deine eigene Entscheidung, folge deinem Herzen. Das ist nichts anderes, als selbst König sein zu wollen und nicht Gott König sein zu lassen. All das angetrieben von dem Wunsch hier in Vers 3 nach Freiheit, nach Unabhängigkeit. Und ich glaube dann, wenn wir als Christen das auch so denken und sagen, Freiheit, das ist das, wonach ich mich sehne, was ich brauche, dann sollten wir vielleicht auch fragen, ob wir ein richtiges Verständnis von Freiheit haben. Ja? Ist ein Baum, wir hatten ja in der letzten Woche hier einen Sturm, und ist ein Baum, wenn der Sturm ihn aus dem Boden reißt, dann ist er ja eigentlich frei, wenn man so will, oder? Endlich keine Last mehr. Und sagen, nein, ihm fehlt der Halt. Oder ist ein Fisch wirklich frei, wenn ihn die Angel des Fischers aus dem Wasser zieht? Und sagen, nein, ne? Der ist nicht frei, es geht dem Ende zu. Oder ist ein Zug wirklich frei, wenn er entgleist und abseits der Gleise unterwegs ist? Wenn wir meinen, dass Freiheit auch im christlichen Leben, wenn Freiheit wirklich bedeutet, Unabhängigkeit von Gottes guten Geboten, dann haben wir, glaube ich, nicht verstanden, worum es im christlichen Glauben geht. Wahrheit oder wahre Freiheit ist das Ergebnis von einem freudigen Gehorsam gegenüber Gottes vollkommenem Gesetz. Und die ersten drei Verse stellen uns vor die Frage, willst du dieses Toben eigentlich sehen oder willst du lieber wegschauen, willst du es lieber gar nicht erst wahrnehmen? Und dieser Psalm rüttelt uns gewissermaßen wach und sagt, bleib nicht gleichgültig. Rede dir nicht ein, als sei alles ganz weit weg. Dieses Toben ist real. Und ich weiß, dieses Toben, ich weiß, einige von uns sagen, ich will dann lieber auch gar nicht die Nachrichten mitbekommen. Ich will das lieber alles gar nicht sehen. Aber ich weiß, dass uns das Angst macht. Aber das Schlüsselwort in diesen ersten drei Versen, würde ich sagen, beginnt direkt mit dem ersten Wort. Warum? Und dieses Warum ist ja für uns manchmal so eine Frage nach, gib uns eine Antwort, wir wollen Informationen haben. Aber hier ist das nicht eine Frage nach Informationen, sondern es ist eigentlich ein Ausdruck des Erstaunens. Ja, wir fragen manchmal mit Warum und sagen, warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Und genau in diesem Sinne ist das hier zu verstehen, das Warum drückt nicht Angst aus, sondern Erstaunen über diese Dummheit. Nämlich, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Warum denken die über so etwas nach, was gar nicht funktionieren kann? Das ist eigentlich diese Frage hier. Und deshalb sollte uns das gar nicht so sehr Angst machen, was die Völker alles so beschließen, sondern eher so, sollten wir uns eher so fragen, okay, warum machen sie das? Es ist doch gegen Gottes Gebot und damit auch schlecht für das Land. Dieses Warum bringt zum Ausdruck, dass es eigentlich dumm ist, sich gegen Gott aufzulehnen. In den turbulenten Tagen der Französischen Revolution stürmten ja die Revolutionäre die Bastille in Paris und versuchten, jede Spur von Recht und Ordnung zu beseitigen. Und einer erklomm dann die Kathedrale Notre-Dame, riss das Kreuz von der Turmspitze, zerschmetterte es in Stücke, sodass es jeder sehen konnte, und dann wandte er sich an einen armen Bauer und prahlte, wir werden alles niederreißen, was dich an Gott erinnert. So. Alle Bande werden wir von uns reißen. Und dann hatte jemand aus der Menge gerufen und hat gesagt, Bürger, dann kannst du genauso gut die Sterne selbst niederreißen. Wenn du wirklich alles niederreißen willst, was dich oder mich an Gott erinnert, dann müsstest du die Sterne niederreißen. Menschliche Rebellion gegen göttliche Autorität ist sinnlos. Und genau in diesem Sinne haben die ersten Christen diesen Psalm verstanden. Weil als wir eben Apostelgeschichte 4 gelesen haben, haben sie ja Psalm 2 zitiert. Damals haben sie festgestellt, die damaligen Herrscher haben sich auch zusammengetan. Und übrigens nicht nur Pontius Pilatus und die Heiden, sondern da wird ausdrücklich gesagt, sogar das Volk der Juden. Und die haben beschlossen, Jesus umzubringen. Ja, die Juden, die sich sonst mit den Römern nicht einigen konnten, hier gemeinsame Sache gemacht gegen Jesus. Und dann beteten, und das hat die nicht ängstlich gemacht, die ersten Christen. Die beteten und sagten, aber sie haben damit nur das ausgeführt, was dein Plan bereits beschlossen hat. Das war ein sinnloser Aufstand. Und die Frage an uns ist, sehen wir dieses Toben in dieser Welt? Die zweite Frage ist, hörst du das Lachen Gottes? Die Frage ist, wie reagiert Gott auf die Rebellion der Völker, auf dieses Aufbegehren gegen seine Autorität? Ne, lasst uns ihre Bande zerreißen. Wir wären jetzt vielleicht geneigt zu denken, Jetzt muss Gott ja ziemlich nervös werden, oder? Jetzt muss er aufstehen, jetzt muss er Geheimdienstbesprechungen abhalten. Der muss jetzt militärische Optionen prüfen, sich vielleicht 2 Wochen Zeit geben, ob er eingreift oder nicht eingreift, Himmelsheere mobilisieren, nichts dergleichen. Vers 4 beginnt mit einer radikalen Verschiebung der Perspektive. Der im Himmel thront, lacht. Ja, die Szene, die dann so wechselt von der Erde, wenn wir diesen Blick um uns herum machen, nach oben machen, wir heben den Blick und sehen dort Jesus, der auf dem Thron sitzt. Und allein das ist schon eine Botschaft. Er sitzt. Er ist nicht nervös, nicht überfordert, nicht überrascht. Während die Könige sich beraten, aufwühlen, bleibt Gott souverän und sitzt. Sitzen bleiben ist was ganz Souveränes. Ich habe es nicht nötig, hier aufzustehen. Ja? Was für ein Kontrast. Dort unten die Völker, die sich auflehnen, und hier oben der Gott, der sitzt. Die Mächtigen der Erde überschätzen sich maßlos. Sie glauben, Geschichte schreiben zu können, ohne mit dem zu rechnen, der sie geschaffen hat. Und Gott scheint so die Rebellen nicht so ernst zu nehmen, wie sie sich ernst nehmen. Und was tut Gott dann? Er lacht. Der im Himmel sitzt, lacht. Und dieses Lachen ist kein Zeichen von Leichtsinn oder Gleichgültigkeit. Es ist ein Lachen der Überlegenheit. Ein spöttisches Lachen. Das entlarvt jede Rebellion. Jede Rebellion wird hier als lächerlich, als absurd, als kindisch abgetan. Man kann sogar sagen, menschliche Rebellion ist göttliche Komödie. Die Könige dieser Welt, man kann sie vergleichen so aus Gottes Sicht, das sind so wie Kinder, die im Sandkasten so mit Holzschwerter spielen. Die kämpfen gegeneinander und beschließen dann, die Weltordnung zu stürzen. Darüber kann man doch nur lachen, oder? Und deshalb geht der Psalm 2 weiter und fährt dann fort und schreibt, der Herr spottet ihrer. Die Antwort Gottes auf den Spott der Gottlosen aus Psalm 1, ne? Die Spötter aus Psalm 1, was ist die Antwort? Ein noch viel größerer Spott Gottes. Dort wird der Weg der Spötter gewarnt. Und hier zeigt sich, Gott hat das letzte Wort sogar im Spott. Und wenn Gott lacht, dann ist das nicht lustig. Gott lacht nicht mit den Menschen. Hier lacht er tatsächlich über die Rebellion der Menschen. Und ich weiß, das ist eine Botschaft, die ist ziemlich heftig und daran stoßen sich einige. Und ich erinnere mich an Diskussionen mit Christen darüber. Sie wollen nicht diesen Gott, der lacht, der spottet. Die wollen lieber den humorvollen Gott. Ja, Gott hat Humor. Den wollen sie sehen. Aber diesen Gott hier im Psalm 2, den haben wir nicht so gerne. Daran stoßen sich viele, auch Christen. Aber ich würde sagen, dieses Lachen Gottes ist eines der tröstlichen Wahrheiten der Bibel. Warum? Was wird dadurch deutlich? Die schlimmste Bedrohung für die Menschheit, ja, seien es Diktatoren, Imperien, Ideologien, die sind für Gott kein Grund zur Panik, sondern Anlass zum Lachen. Letztendlich können alle Herrscher ihm nichts anhaben. Und damit können sie auch seinem Volk nichts anhaben. Gottes Lachen ist sozusagen das Echo seiner Allmacht. Ja, Gottes Lachen ist das Echo seiner Allmacht. Und wenn du heute in den Nachrichten schaust, Kriege, Korruption, Katastrophen, erinnere dich. Die Welt mag vielleicht wanken, aber Gottes Thron wackelt nicht. Der Himmel zittert nicht. Jetzt können wir vielleicht sagen, was ist das für ein Gott? Ist er denn so gefühlslos? Ist er zynisch, emotionsloser Zuschauer dieser Welt? Auf gar keinen Fall. Weil Vers 5 zeigt uns, dann wird er zu ihnen reden, in seinem Zorn und in seinem Grimm wird er sie schrecken. Also hier ist sehr wohl von einem Gott die Rede, der sehr emotional ist. Ja, wenn Menschen und besonders Machthaber ihre Macht missbrauchen, Gottes Name gelästert wird, Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird, dann wird Gott zornig. Aber nicht impulsiv, sondern überlegt. Es ist kein Wutausbruch, jemand, der sich nicht kontrollieren kann. Es ist eine heilige Reaktion auf das Böse, das sich hartnäckig gegen Gott stellt. Und dieser Zorn Gottes, manchmal drückt er sich aus mit Strafen, mit Katastrophen. Aber was manchmal noch viel schlimmer ist, dieser Zorn Gottes drückt sich manchmal noch darin aus, und das zeigt uns Römer Kapitel 1, dass Gott die Menschen einfach sich selber überlässt, indem er ganz bewusst nicht eingreift, wo er zum Ausdruck bringt, okay, wenn du die Dinge auf deine Weise tun willst, dann tu sie und lebe mit den Folgen. Auch das ist gewissermaßen der Zorn Gottes, wenn er die Menschen sich selbst überlässt. Aber wir meinen manchmal vielleicht, dass Gott damit nichts zu tun hat, weil er nicht eingreift, schweigt er zu der ganzen Sache. Nein, auch das ist ein Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist die Weigerung, das Böse zu akzeptieren. Und was bringt er dann zum Ausdruck? In Vers 6 steht, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Das sind die Antworten Gottes auf die menschliche Rebellion. Es ist so, als ob Gott sagen würde, okay, ihr diskutiert, wer die Macht hat auf dieser Welt. Aber lasst mich euch an eins erinnern, ich habe bereits entschieden. Ich habe meinen König eingesetzt. Nicht erst, weil die Völker toben, hat er ihn eingesetzt, sondern das ist bereits schon lang entschlossen, unverhandelbar. Und das Entscheidende ist, und ich denke, in eurer Übersetzung könnt ihr das auch erkennen, mit diesem kursiv gesetzten Ich, ich habe ihn eingesetzt. Ja, hier wird nicht irgendwas besprochen, es ist Gottes Entscheidung. Und hat dazu den Berg Zion, seinen heiligen Berg, ausgewählt. Unter Zion verstehen wir Jerusalem, oder verstand man damals Jerusalem, der Ort des Tempels, nicht sehr beeindruckend in seiner Größe, aber bedeutend in seiner Berufung. Das war der Ort, das war die Bühne für die göttliche Herrschaft. Gott hat dort seinen König eingesetzt. Damals einen König aus der Familie David und wo später dann auch deutlich wurde, ganz klar, Jesus Christus, der eigentliche Tempel Gottes. Und wenn du heute die Welt dir anschaust und dich fragst, wer hat hier eigentlich das Sagen, dann ist Psalm 2 die Antwort. Wir müssen nicht verzweifeln, wenn die Welt außer Kontrolle scheint. Und wir sollten aufhören, irdischen Herrschern irgendwelche ultimativen Bedeutungen zuzumessen. Wir sind eingeladen heute, uns dem König zuzuwenden, den König, den Gott selbst eingesetzt hat, Jesus Christus. Und so kann dieses Lachen Gottes für uns sogar ein Trost sein. Für alle, die sich fürchten, denn es zeigt, die schlimmste Bedrohung dieser Welt sind für Gott keine Gefahr. Und wer das Lachen Gottes hört, der verliert die Angst vor den falschen Königen. Wir sollten also nicht nur das Toben sehen in dieser Welt, wir sollten aber auch nicht nur das Lachen hören Gottes über uns, also im Himmel, sondern wir sollten als Drittes auch den Auftrag der Gemeinde kennen. Das ist eine Frage an uns. Kennst du den Auftrag der Gemeinde? Weil jetzt, ab Vers 7, gibt es einen erneuten Szenenwechsel. Wir waren ja, haben uns das Toben um uns herum angesehen, haben einen Blick nach oben gemacht, haben Gottes Lachen gehört über die Völker. Jetzt geht der Blick wieder nach unten. Hier spricht jetzt ab Vers 7 der Psalmschreiber selbst, vermutlich spricht hier auch der König, der selbst spricht, der sich an das Volk wendet, an sein Volk wendet. Und in diesen Versen 7 bis 12 entfaltet er drei Aussagen, wo wir heute noch als Gemeinde von Jesus unseren Auftrag gezeigt bekommen. Und es sind drei Aufträge. Man kann sagen, trösten, warnen und einladen. Der erste Auftrag vom Trösten sehen wir in den Versen 7 und 8. Und hier steht, und der König spricht, ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Heiligtum, Eigentum. Der König selbst spricht und offenbart hier die Grundlage unseres Trostes. Es ist nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes und der König. Er ist von Gott selbst anerkannt als der Sohn Gottes, als der Erbe von allem. Heute habe ich dich gezeugt, bedeutete für den damaligen König im Volk Israel ja nicht die biologische Herkunft, sondern er wurde eingesetzt, er wurde akzeptiert als König Gottes. Und im Neuen Testament lesen wir mehrfach, ich habe die Stellen auch bereits schon erwähnt, unter anderem auch Apostelgeschichte 13, die Verse 32 bis 33, wie die Sachen auf Jesus angewendet werden. Er ist der, der der Sohn Gottes ist und von dem gesagt wird, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und das ist ein Trost für die Gemeinde. Die Gemeinde steht unter der Herrschaft eines lebendigen Königs. Und sie hat Teil am Ratschluss Gottes, nämlich wir leben gewissermaßen im Schatten dieses Throns. Und wir dürfen wissen hier mit Vers 8, erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Das Reich von Christus reicht über die ganze Welt, bis an die Enden der Erde. Nichts liegt außerhalb seiner Autorität. Und der Gedanke dieses, dass ihnen alle Heidenvölker gehören, ist ein Gedanke, den wir übrigens auch im Missionsauftrag sehen. Matthäus 28, Vers 19. Ja, wir werden ausgesandt, um den Namen von Jesus weltweit zu verkündigen. Und die Botschaft ist eine Botschaft der Hoffnung. Christus sitzt auf dem Thron. Das ist ein Trost. Wir dürfen wissen, er ist der Herrscher. Aber dann geht's weiter. Und die nächste Botschaft ist nicht nur Trost, sondern die Verse 9 bis 10 sind eine Warnung. Denn hier geht's weiter und hier steht dann, du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern. Also die Heidenvölker. Wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Königin, lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Also die Herrschaft von Christus ist auf der einen Seite ein Trost für seine Gemeinde, aber sie ist auch ein Gericht für alle, die sich ihm widersetzen. Jetzt steht hier, sie zerschmettern wie Töpfergeschirr oder zerschmeißen wie Töpfergeschirr. Ja, wir können es uns vielleicht vorstellen, die unter uns, die Fußball spielen, die haben sicherlich schon mal von der Mama so einen Blumentopf oder so zerschlagen und das geht dann, das lässt sich ja nicht mehr so leicht flicken. Und man sagt von dem ägyptischen Pharao, wenn er ein anderes Königreich besiegt hat, dann hat er die Tonkrüge, die mit den Namen der Feinde beschrieben waren zerschmettert, um deutlich zu machen, diese Nation, die kann man nicht mehr zusammensetzen. Das ist eine Botschaft des Gerichts. Und jeder, der diesen Trost nicht haben kann, dem muss eigentlich die Warnung entgegengestellt werden. Die Warnung, dass Gottes Geduld nicht endlos ist, dass der Ruf zur Umkehr dringlich ist und ernst ist. Und ich denke, das ist auch ein Auftrag der Gemeinde, diesen Ruf auszuführen. Ja, mit prophetischer Stimme zu sprechen, liebevoll, aber deutlich, klar zu machen, dass es hier um alles geht. Und umso schlimmer ist es doch, wenn die Gemeinde, wenn die Kirche Gottes nur das sagt, was der Zeitgeist bereits gesagt hat. Dann verliert sie eben genau diesen warnenden Auftrag, den wir hier sehen. Und deshalb der Aufruf, nehmt Verstand an. Ja, seid realistisch in eurer Einschätzung. Niemand kann gegen Christus bestehen. Ja, du überlegst, bevor du in einen Krieg ziehst, ob du den Gegner besiegen kannst. Wenn du gegen Gott rebellieren kannst, nicht gegen Gott rebellieren kannst, weil du es nicht schaffst, dann wäre es einfach unklug. Und deshalb ist es eine Warnung. Und diese Warnung ist Teil der Gnade Gottes. Sie will retten, nicht nur vernichten. Also trösten, warnen. Aber jetzt kommen die Verse 11 bis 12 und wir lesen sie. Und lesen hier eine Einladung. Dient den Herrn, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Also nach Trost, nach Warnung kommt hier eine herzliche Einladung zur Umkehr und Rettung. Ihr freut euch mit Zittern. Warum? Ist es nicht ein Widerspruch? Wie soll man sich zittern oder wie soll man sich freuen und gleichzeitig dabei zittern? Ist nicht Zittern eher ein Ausdruck von Angst? Ja, wir haben hier eine Freude, die eben nicht oberflächlich ist, die tief in der Ehrfurcht wurzelt, in einem Wissen um die Heiligkeit und um die Autorität Gottes. Dann haben wir dieses Bild von küsst den Sohn. Das ist ein Bild der demütigen Unterwerfung. Ja, wir verstehen ja häufig küssen einen romantischen Akt darunter. Aber hier ist das ganz klar Ausdruck von Loyalität und Treue dem rechtmäßigen König gegenüber. Jetzt ist Gnadenzeit. Unterwerft euch dem Sohn. Er anerkennt, dass ihm die Herrschaft gehört. Küsst den Sohn. Wir müssen uns vorstellen, die Hände, die er uns zum Kuss reicht, diese Hände wurden für uns durchbohrt. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, aber tatsächlich wird unser Herr Jesus Christus, als er im Garten Gethsemane war, durch einen Kuss verraten. Da hat jemand den Sohn geküsst. Und das war aber kein Kuss, der Jesus als Herrn anerkannt hat. Das war ein Kuss der Vertraulichkeit als ein Erkennungsmerkmal, wer eigentlich derjenige ist, der Feind ist für die Römer und für die Juden damals. Das war eine falsche Art von Küssen. Im Gegenteil, wir sollten den Sohn küssen in einem Bewusstsein der Unterwerfung. Ja? Und am Ende steht dann dort wohl allen oder wohl denen, die auf ihn trauen. Und das ist unser Auftrag, nicht nur einander zu trösten. Wir dürfen uns einander trösten, zu wissen, unser Herz ist auf dem Thron. Wir warnen nach außen hin, aber dann laden wir Menschen ein. Wir haben uns gerade beim Toben in dieser Welt auch darüber nachgedacht, dass vieles Toben in dieser Welt ist auch ein Ausdruck der, man möchte die Fesseln von sich werfen, man möchte frei sein, man möchte unabhängig sein von Gott. Und ich verstehe, dass wir diese Politik der Selbstbestimmung kritisieren, verurteilen. Aber auf der anderen Seite zeigt uns auch dieser Psalm zum Schluss, zeigt eine Einladung, Gott zu dienen, umzukehren, den Sohn zu küssen. Und ich denke, wir sollten nicht vergessen, als Gemeinde haben wir nicht nur den Auftrag zu warnen, zu kritisieren, wir haben auch den Auftrag einzuladen. Und deshalb, wenn wir beten, dass Gott die Gesetze umkehrt in unserem Land, lasst uns auch an einzelne Menschen denken, die auch Opfer unserer Gesellschaft sind, die eben damit kämpfen, wer sie eigentlich sind, wie sie eigentlich damit umgehen. Sollen sie jetzt ihr Kind austragen oder nicht, die gerade vor dieser Entscheidung stehen und die all die Stimmen der Gesellschaft hören. Lasst uns auch diese Menschen sehen, lasst uns nicht einfach nur das oben, das große Ganze kritisieren, sondern auch den einzelnen Menschen sehen und sie einladen, den Herrn mit Furcht zu dienen und mit Frohlocken zu zittern, denn er ist ein ehrfürchtiger Gott. Also nicht nur gleichzeitig uns abwenden von dem Toben dieser Welt, sondern auch gleichzeitig den einzelnen Menschen uns zuwenden. Und Psalm 2 endet übrigens, das ist noch so ein Zusammenhang, wie Psalm 1 begonnen hat, nämlich mit einem Segen. Psalm 1 verheißt wohl dem, Psalm 2 endet wohl allen, die sich bergen bei ihm. Und so dürfen wir als Gemeinde heute unseren dreifachen Auftrag kennen mit Psalm 2, zu trösten, einander mit der Gewissheit der Herrschaft von Jesus, zu warnen, nach außen hin mit der Wahrheit über Gottes Gericht und einzuladen mit dem Ruf zur Umkehr und dem Versprechen der Rettung. Das ist eine Botschaft, die uns immer wieder auch Kraft geben soll, gerade auch in diesen Tagen. Wir stehen unter dem Kreuz von Jesus, aber gleichzeitig auch unter der Krone von Jesus. Und so dürfen wir trösten, warnen und einladen. Wenn wir gleich, wir werden das gleich tun, wir werden gleich Psalm 2 singen, dann bringen wir mit dem Singen oder auch mit dem Sprechen von Psalm 2 einiges zum Ausdruck. Zuallererst bekräftigen wir, dass wir an diese universelle Königsherrschaft von Jesus glauben. Eines Tages werden die Königreiche der Welt dem Reich unseres Herrn und seines Messias gehören. Das macht Offenbarung mehr als deutlich. Wir glauben daran und sagen es klar und öffentlich, auch mit dem Lied, das wir gleich singen werden. Zweitens bekräftigen wir mit Psalm 2, dass wir, wenn wir bis zum Ende auf Christus vertrauen und dadurch siegreich mit ihm sind, interessanterweise auch herrschen werden, mit ihm zusammen. Der aufgestiegene Herr Jesus, der sagt zu dem Sieger, zu dem Mann und zu der Frau, die ihm gehorsam sind, die bis zum Ende ausharren, sagt er, dass er ihnen die Macht über Nationen geben wird. Lasst uns hineinschauen in Offenbarung Kapitel 2, in die Sendschreiben. Aber Offenbarung Kapitel 2 und lasst uns die Verse 26 und 27 lesen. Und dort steht, und hier sagt Jesus Christus, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit einem eisernen Stab weihen. Klingt wie Psalm 2, oder? Wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und hier sehen wir, hier lädt Jesus Christus uns ein, nicht nur er wird herrschen, wir werden mit ihm herrschen. Auch das bekennen wir mit Psalm 2. Ein Stück weit bekennen wir das immer wieder, wenn wir das Vaterunser sagen. Dein Reich komme. Und das Dritte, was wir bekennen, dem Lied, dass auch wir selbst die Warnung ernst nehmen sollen, dass jede Rebellion gegen Gott sinnlos ist und unausweichlich zur Zerstörung flieht. Führt. Wir fliehen also vor unserem sinnlosen Stolz, sich gegen Gott wendet, gegen Christus wendet und wir stellen uns ihm selber zur Verfügung. Und das alles bringen wir zum Ausdruck mit Psalm 2. Amen.